Hallo und herzlich willkommen zu Metrolaut, der siebten Ausgabe. Mein Name ist John F. Nebel und neben mir im Studio ist Kalle Kornblum.
Glatte Lüge, ich sitze dir gegenüber und du weißt auch, dass es früher oder später rauskommt. Schönen guten Abend.
Ja, und neben mir, diesmal wirklich neben mir, sitzt der Volkswirt und Journalist Mirko Knoche.
Moin Moin.
Und wir werden, genau, aus Hamburg. Und wir werden heute über die Euro-Krise oder die Systemkrise reden. Doch davor haben wir noch den Podcast aus dem Wendland.
Genau, Hans Gift, der ja allen bekannt ist durch seinen Einsatz, lebensgefährlichen Einsatz im Wendland, hat uns noch aus wirren Kanälen einige Aufnahmen aus dem Wendland, aus der Isolationshaft herausschmuggeln können, welche wir jetzt noch einspielen wollen.
Genau, vielleicht kurz zu den Aufnahmen. Also sie sind chronologisch angeordnet, das sind Stimmen aus dem Wendland, ganz verschiedene, und sie führen uns so durch die verschiedenen Stationen der Castor-Proteste. Also Mats ab, nee, kann man bei Ton nicht sagen.
Was sagt man da eigentlich?
Keine Ahnung, hier. Kommt's jetzt.
Feuerfrei.
Ich bin Sophie, ich bin 15 Jahre alt und ich komme halt aus Dannenberg. Und ich bin, wie gesagt, auch schon damit aufgewachsen. Ich habe früher in einem Dorf gewohnt und meine Eltern haben mich jedes Mal mitgenommen zu den Demos und auf die Schienen durfte ich aber erst vor einem Jahr, weil das halt ziemlich gefährlich ist, weil die Polizisten, die rasten hier einfach völlig aus.
Ja, ich bin Ronaldinho und ich bin schon seit ich geboren wurde dabei, weil meine Eltern halt auch, ja, die haben das so Volksküche und so mitgegründet und dann war ich immer dabei und so weiter, ja. Ja, ich gehe halt auch jetzt mit meinen Freunden los und so ein bisschen blockieren und so weiter, weil ich das richtig finde, halt gegen, also so ist eigentlich die einzige Möglichkeit, gegen Castor zu protestieren für mich.
Und wir werden hier gerade weggeschubst.
Schaut dann auch, also alles, was wie man Castor aufhalten kann. Genau, also der Großteil im Wendland hier ist halt gegen Castor und die unterstützt das auch alles an der Aktion.
Das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist in der Grundschule, 1., 2. Klasse, so, wo meine Geschwister immer zu Demonstrationen gegangen sind. Und ja, da bin ich auch öfters mitgegangen, aber durfte halt nicht so lange wie jetzt.
Ich bin Michelle, ich komme aus Nadalchau, bin extra jetzt hergekommen zur Demo. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, meine Eltern haben es mir immer erzählt, was los ist mit dem Castor. Wir sind dann immer rumgefahren und haben geguckt, was los ist, wenn der Castor hier in der Nähe eingetroffen ist. Haben den Leuten halt zugeguckt, was sie gemacht haben. Und jetzt gehe ich seit ein paar Jahren selber auf Demos. Bin jetzt 15 und richtig mitmachen tue ich seit 2 Jahren ungefähr.
Mit 9 bin ich dann alleine immer los und jetzt schottern halt dieses Jahr.
Zum Beispiel Verkehrshindernisse bauen. Gibt, glaube ich, 2 Punkte oder an einem Bullen bis zu den Schienen gelangen, gibt 2 Punkte, neue Wege finden, einzeichnen und dann verschiedene Anhaltspunkte zu finden. Genau, das gibt alles Punkte. Also wir folgen jetzt erstmal den Leuten und dann geht's Richtung Schienen.
Wir sind seit um 11 unterwegs und sind halt verschiedene Barrikaden überall auf den Weg gebaut worden sind. Und das war dann auch so, glaube ich, der Schlüsselmoment für die Polizei, dann irgendwie mal rüberzutreten und sich irgendwie bemerkbarer zu machen.
Und nochmal die Durchsage an die Personen auf dieser Lichtung. Sollten irgendwelche Gegenstände in unsere Richtung oder in die Richtung der Einsatzkräfte fliegen, werden wir sofort und ohne weitere Warnung Wasser gegen sie einsetzen.
Ja, ja. Ja, 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 ja.
Hat die Dame am Träger, ich sehe, sie können mich hören.
Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen rückten sie im Schwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Ich bin im Camp Metzing und die Polizei marschiert gerade in das Dorf Metzing ein. Die Lage ist die haben sich mit 3 Wasserwerfern vor das Campgelände gestellt haben angefangen zu provozieren und haben angefangen Durchsagen zu machen, ziemlich schnell auch. Und sind jetzt, also die Sache läuft erst seit 10 Minuten und sind jetzt gerade im Räumpanzer reingefahren mit einem Wasserwerfer hier, machen Ansagen, sagen explizit, dass sie, wenn die ihre Autos nicht wegstellen, die beschädigen werden. Und es sieht ganz, ganz stark danach aus, als würden sie jetzt das Camp Metzing stürmen.
Sollte das trotzdem passieren, werden wir wieder Wasserwerfer gegen sie einsetzen müssen und gegebenenfalls auch Schlagstoff und Pfefferspray. Verbleiben Sie also in der Straße zum Camp.
Ja, und das alles, weil angeblich ein Stein geschmissen wurde. Deshalb der ganze
Aufruf. Der Kollege blendet mich und hindert mich am Arbeiten, wie hier unsere Bundestagsabgeordnete bedroht wird. Schubst du uns? Hallo?
Kommt hin, wie das da, wenn es da ist?
Weil es da vorbei ist und ich jetzt da filme und weil ich in meiner Berichterstattung wohl frei wählen kann, was ich...
Das ist für jetzt und hier, sondern für vorhin oder nicht für hier.
Ja, aber ist das ein Presseschild? Ist das ein Presseausweis? Ja,
ist auch. Wenn das überhaupt für die Straftat begehen haben oder begangen haben, wenn wir hier oben gucken, dass wir hier oben stehen.
Ja, aber es sah so. Und hier wäre auch noch der Perso.
Ja, ist doch egal, der Rest reicht doch schon. Du selber bist ja schon bereit.
Ja, aber ich weiß auch, wie ich in meiner Arbeit behindert werde.
Hier sind noch andere Leute, die vielleicht ein bisschen relevant für uns sind. Dann würde ich trotzdem hier oben stehen.
Ja, Ihre Kollegen stehen hier oben.
Ja, da unten.
Ja, dann müssen wir nicht blenden, dann haben sie eine schlechte Kommunikation. Hier oben stehen mindestens 25 bis 30 Polizisten von ihnen. Ja, warum wäre ich denn bei der Arbeit behindert, wenn ich filme?
Schon viele Jahre Atomtransporte. Aber jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss, Schluss, Schluss. Transporte in das Windland. Bekämpfen wir jeden Tag. Oder Transporte in das Windland.
Hallo, ich bin Max und ich liege hier gerade sehr bequem auf den Schienen bei Harlingen und probiere, oder im Moment tue ich es sehr erfolgreich, blockiere den Castor. Also es ist sehr schwer zu schätzen. Ich habe vorhin mal was von 3000 gehört. Ich denke eher weniger. Abgelaufen sind wir es so von der Strecke her. Ich war nur in der Einrichtung unterwegs. Ich denke, das sind es vielleicht so 500 Meter, 600 Meter. Also auf jeden Fall 1500 werden es schon sein. Im Moment ist mir überhaupt nicht kalt. Also wir sind hier gerade schön eingewickelt in Not hier. Sanidecken, die vorbeigebracht wurden. Es gibt ständig Service, es gibt Tee, es gibt was zu essen. Also überhaupt kein Problem. Im Moment ist alles perfekt. Ich werde hier bleiben, bis ich weggegangen werde. Also ich habe nicht vor, meine Füße zu benutzen, um diesen Ort zu verlassen.
So auf Demonstration war ich schon ganz oft, aber hier im Wend, also hier, wenn der Castor kommt, war ich glaube ich dreimal.
Also ich bin einer von den Aktivisten von der Aktionsgruppe Shitbox. Wir waren hier schon irgendwie seit 2 Stunden unterwegs und konnten halt nicht mehr über den Bahnübergang rüber, weil die Polizei uns nicht durchlassen wollte und waren dann so ein bisschen auf der Suche nach Möglichkeiten. Und es hat sich dann einfach ergeben, dass wir links und rechts an den Häuser geguckt haben und die sehr netten Anwohner uns doch darauf hingewiesen haben, dass wir doch mal hinten in ihren Garten schauen könnten. Und da haben wir uns dann versammelt und haben noch ein paar mehr Freunde getroffen, die auch alle plötzlich zu Shitbox gehörten. Ja, und dann sind wir hier hoch auf die Gleise und es war eigentlich alles recht einfach. Zuerst waren wir eigentlich nur 30, 40 Leute, dann kamen noch ein paar dazu, dann waren wir plötzlich 50, 80 Leute. Ja, und jetzt nach einer Stunde mittlerweile von Geschreie und Süßigkeiten hin und her gewerfen, hat die Polizei sich irgendwann zurückgezogen und jetzt sind es immer mehr Leute geworden. Und mittlerweile haben wir hier irgendwie freie Bahn. Also ich fordere alle auf, hierher zu kommen aus dem ganzen Landkreis.
Ja, ich bin der Wolfgang aus dem Wendland. Und was hier passiert ist, ich habe einfach nur versucht, vom Camp aus hier nochmal zu den Schienen zu kommen, um dann nochmal raufzukommen. Und dann war das hier unten so ein bisschen zweifelhaft. Es wurde oben bewacht von Polizisten und dann drängelten aber von unten immer mehr nach und plötzlich waren die Polizisten weg und der Weg war frei und jetzt sitzen wir hier.
Wir sind die zweite Aufforderung der Polizei, 0 Uhr 2, verlassen Sie nach Auflösung Ihrer Versammlung unverzüglich den Gleiskörper in Richtung Hinterkau. Dies ist die zweite und somit vorletzte Aufforderung. Mit der nächsten Aufforderung um 0.03 Uhr werde ich Zwangsmittel gegen Sie verordnen und nötigenfalls auch durchsetzen.
Wir überleben den Untergang. Reich für die Hand, komm her und reich für die Hand. Wir überleben den Untergang. Reich für die Hand, komm her und reich für die Hand. Wir überleben den Untergang. Und es geht so.
die Pyramide ist konstruiert mit sogenannter Bauernschleue, wie man hier immer sagt. Da kommen die Polizeitechniker schon mal nicht mehr mit. Nein, also es war Wendland Engineering, gerade gesagt. Also die Pyramide bestand aus zwei Teilen, die gegeneinander beweglich waren, so dass man den äußeren Teil, der als einziges zu erreichen ist, nicht einfach so wegbewegen kann. Das haben wir auch in veränderter Form auch schon mehrfach auf der Straße eingesetzt. Da hatte sich jetzt die Polizei mittlerweile darauf eingestellt. Hier auf der Schiene war das wieder was Neues und offensichtlich auch ein härterer Brocken. Die Polizisten und der Befehle, sie denken nicht an das Honorar. Wir nennen Castro, wie uns kein Tod bringen kann. Lass ihnen Strahlung aus jedem Castro, wie uns kein Tod bringen kann.
So Leute, wir lassen uns nicht unterkriegen. Der Staat zeigt Härte, die Menschen zeigen Charakter.
An die Personen im Kreuzweg in Lahre. Ich fordere Sie wiederholt auf, sich friedlich zu verhalten, nicht auf Polizeieinsatzkräfte einzuwirken und keine Feuer zu entzünden. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, wird die Polizei auf ein weiteres Mal vorrücken.
Stress, wenn der Castor durch ist. Achtet aufeinander.
Polizei. Okay.
Ja, vielen Dank an Hans Gift, wo auch immer du gerade bist. Wir hoffen, du hörst uns. John, du warst ja auch da.
Ja.
Habt ihr den Medienbus zurück?
Ja, wir haben den Bus zurückbekommen, dann Dienstag. Also es hieß, 6 Stunden nach Castor Einfahrt kriegen wir ihn zurück. Natürlich hat aber das Ordnungsamt nachts um 11 nicht auf oder nachts um 3, wann es war. Ja, wir haben ihn zurück mit allen Sachen und wahrscheinlich haben wir jetzt auch Wanzen drin, nee, keine Ahnung.
Ihr musstet zum Ordnungsamt gehen?
Ja, und wurde das Asservat in einer schönen Plastiktüte zurückgegeben, nämlich der Schlüssel. Ist alles noch da.
Also genau, euch wurde nämlich nur der Schlüssel beschlagnahmt. Also die haben quasi den Wagen abgeschlossen und der musste dann stehen bleiben. Weil sie konnten ja jetzt nicht irgendwie die ganzen Autos, die sie da irgendwie stilllegen wollen.
Keine Ahnung, sie haben 17 Trecker stillgelegt und unseren VW-Bus, glaube ich. Das war so die Bilanz. Ja, auf jeden Fall haben wir wieder alles und mal gucken, was jetzt die rechtliche Auseinandersetzung so ergibt.
Wird es eine geben?
Ja, mal gucken, was passiert, ja. Also war ja auf jeden Fall rechtswidrig, also zumindest sehe ich das so.
Ein schönes Fazit und damit wenden wir uns dem nächsten Thema zu. Und ich habe gerade schon angekündigt, wir wollen über die Krise reden.
Jo.
Ist das jetzt die Finanzkrise oder?
Die Euro-Krise oder ist es die Schuldenkrise? Und da gibt es den Hebel, die Euro-Bonds und den Rettungsschirm. Es ist ein ziemliches Chaos.
Pleite-Griechen gibt es auch noch.
Die Pleite-Griechen und was geht es eigentlich und wie kann man dieses Phänomen der Krise, der Systemkrise vielleicht auch oder Krise des Kapitalismus, wie kann man das einfach angehen?
Und einfach angehen kann man es nicht. Was wir versuchen können, ist das mal aufzudröseln. Und ich glaube, da machen wir so, dass wir einfach mal abarbeiten, wie das Ganze sich entwickelt hat. Und die Schuldenkrise, das mal vorweg, das ist das, was die Staaten Probleme haben, ihre Staatsanleihen zu verkaufen. Und später kommen wir dann zu der Finanzkrise, Systemkrise, Bankenkrise und klären dann das nochmal.
Okay, also wenn ich an Krise denke, denke ich an Griechenland, ist vielleicht ein bisschen hart. Nein, aber wenn ich an diese Finanzgeschichte war hier auf jeden Fall immer davon geprägt, dass Griechenland säuft ab, beziehungsweise ist pleite. Was ist da passiert?
Also die Griechen haben eine tatsächlich sehr hohe Staatsverschuldung und sind in den Euro gegangen, weil sie sich dachten, da können sie ihr Geld immer sicher bei Leuten unterbringen, weil jeder Euro es gut findet. Und irgendwann galt das nicht mehr als vertrauenswürdig. Also da dachte man, die Griechen können ihre Schulden vielleicht nicht mehr zurückzahlen. Und deswegen, und dann passiert Folgendes: Wenn eine Geldanlage als unsicher gilt, dann steigen die Zinsen. Dann müssen die viel mehr dafür bezahlen, als sie vorher bezahlt haben. Und so wird es für die Griechen immer teurer, Schulden zu bezahlen, die sie nicht abbezahlen können.
Genau, also die Griechen müssen immer mehr Zinsen dafür versprechen, wenn sie sich bei anderen Geld leihen.
Genau, das haben wir mit den Griechen gesehen, haben wir später auch noch bei anderen gesehen.
Und damit andere überhaupt Lust haben, das Risiko einzugehen, das Geld nicht zurückzubekommen, weil sie die Zinsen, die sie dafür bekommen, aber ausreichend attraktiv finden.
Genau darum geht's.
Und jetzt können die Griechen also diese Zinsen oder ihre Schulden nicht mehr bedienen und sind eigentlich pleite.
Die sind pleite, das kann man sagen.
Ja. Wie ist es dazu gekommen?
Wie ist es dazu gekommen? Dazu gekommen ist es, indem Griechenland überschwemmt wurde mit deutschen Waren, wie auch andere europäische Staaten. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist natürlich dieser enorme Staatssektor. Aber es spielt eben auch eine Rolle, dass Griechenland sich verschulden musste gegenüber Deutschland. Also nicht direkt, sondern Griechenland hat halt einfach, der Staat hat immer mehr Schulden gemacht und die Wirtschaft war praktisch abhängig von Deutschland. Und das hat die in diese Situation gebracht. Und nicht nur Griechenland, alle anderen Länder in Europa auch. Also es ist einfach, die mussten deutsche Waren finanzieren. Und das ging über ihre Verhältnisse.
Okay, also sie wollten Produkte aus Deutschland, sie mussten deutsche Produkte kaufen? Also mussten sich dafür auch Geld leihen. Das haben sie auch bei Deutschland geliehen.
Nee, das haben die sich, da haben die sich überall geliehen. Und es ist jetzt auch nicht direkt so wie in anderen Ländern, dass das, also wer sich da jetzt, sie mussten sich einfach Geld leihen. Ja? Also sie haben einfach mehr Geld gebraucht und irgendwann haben die Leute gesagt, das ist aber unsicher und dann sind sie in dieses Dilemma gekommen.
Und jetzt, welche Lösungsoptionen gibt es? Könnten die jetzt raus aus dem Euro? Würde das helfen? Oder erlässt man denen die Schulden und die fangen von vorne an? Oder ist das überhaupt eine Option? Oder?
Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten, die im Moment diskutiert werden. Das eine ist, dass man auf Biegen und Brechen Griechenland im Euro drin behält. Und die andere Möglichkeit ist, dass Griechenland rausgeht. Jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen klarer, was damit gemeint ist, dass die Griechen sich verschulden müssen. Wenn Griechenland aus dem Euro rausgeht, bekommt es eine eigene Währung, die Drachme. Die wird nicht viel wert sein. Das bedeutet aber, dass Griechenland sehr günstig auf den internationalen Märkten seine Waren anbieten kann. Gleichzeitig werden aber Waren aus Deutschland zum Beispiel unglaublich teuer, weil ja die griechische Währung nicht so viel wert ist.
Das heißt, Griechenland würde dann wieder mehr exportieren, es würde wieder Geld in das Land Griechenland reinkommen und sie könnten sich da irgendwie, dieses Ungleichgewicht zwischen Import und Export würde sich für die wieder ein bisschen fügen.
Genau, das wäre das Resultat und das wäre auch in anderen Ländern so. Jetzt kommt aber auch gleich die Frage, ja gut, wenn das griechische Geld so wenig wert ist, dann gehen ja auch alle raus. Ne? Also dann zieht jeder sein Geld ab aus Griechenland, dann gibt es kein Kapital mehr in Griechenland. Und dafür waren Banker. Und deswegen gibt es auch Interesse, dass sie im Euro drinbleiben. Die Banker haben dann nämlich Angst, dass die Banken verstaatlicht werden, dass die Griechen das Geld bei sich behalten, damit das nicht abfließt. Also die wollen ihr Geld in Griechenland behalten, obwohl die Probleme Griechenlands dadurch nicht gelöst werden.
Und Deutschland hat tendenziell kein Interesse, dass Griechenland dann keine Produkte mehr kauft. Also würde die Drachme wieder kommen, die griechische Währung ziemlich günstig sein und dann können die nicht einkaufen und als Exportnation, wie Deutschland eine ist, wäre das nicht schön, wenn die Griechen nicht kaufen. Ich bin ja immerhin wie drittgrößter Waffenimporteur, aber das ist mal ein anderes
Thema. Ja, und die Waffen kaufen sie immer noch, auch wenn sie nichts anderes kaufen dürfen. ja, genau. Also darum geht's. Das ist ein guter Markt und wenn die da aussteigen, dann sieht es für die deutsche Industrie schlecht aus, aber Griechenland würde es eigentlich nur nutzen. Aber da müssen die natürlich hart durchgreifen. Da müssen sie sagen so, jetzt fließt ja kein Geld mehr ab, das bleibt alles hier und das geht nur, indem man sagt, wir verstaatlichen.
Und das wäre also die Option 1, Griechenland führt die Drachme wieder ein und sieht zu, dass es irgendwie mit dieser international günstigen Währung möglichst viele Produkte verkauft in andere Länder und dadurch wieder irgendwie Geld in das Land reingeschwemmt wird, gleichzeitig dafür sorgt, dass dieses Geld auch schön da bleibt.
Also das gab es mal, das gab es in Argentinien. Die haben auch irgendwann nicht mehr zahlen können, dann war Schluss, aus die Maus. Mussten vielleicht doch 10-20% ihrer Schulden überhaupt zurückzahlen. Das war alles. Hat eine schwere Krise, aber nach ein paar Jahren war das dann auch gegessen und die stehen jetzt mittlerweile seit 10 Jahren mit Wachstum da.
War das nicht Argentinien, die dann ihre Währung? Achso, das war davor, ne? Dass sie ihre Währung an den Dollar gebunden hatten und dann stieg der Dollar so hoch und dann hatten sie genau eigentlich das gleiche Problem, dass die argentinische Währung zu teuer war für das, was eigentlich die Wirtschaft dieses Landes leisten kann. Und dann haben sie damit aufgehört und jetzt geht es ihnen wieder besser.
Ja, ich weiß gar nicht genau, ob die jetzt wieder an, wo die jetzt sich nochmal rangekoppelt haben oder nicht, aber auf jeden Fall ist halt Argentinien, ist da nach einer Weile eigentlich nicht schlecht mitgefahren.
Okay, das wäre Option Nummer 1 und Option Nummer 2 ist, Deutschland und andere stärkere Länder Europas bürgen für Griechenland und versuchen irgendwie Griechenland da drin zu behalten, dass Griechenland sich konsolidiert, aber im Euro drin bleibt.
Genau. Aber es geht ja nicht. Also das ist ja das Problem. Es bedeutet auf jeden Fall einen Schuldenerlass. Also daran geht nichts vorbei. Griechenland ist pleite.
Okay, also Schuldenerlass gibt es sowieso.
Ja.
Ob sie jetzt Drachme machen oder im Euro bleiben?
Na, wenn sie die Drachme machen, dann hauen wirklich alle ab. Dann würde jeder, der dort Geld angelegt hat, würde sagen, scheiße, das ist jetzt nur noch halb so viel wert. Also da gehe ich vorher raus. Und das kann man, davor warnen Banker von der größten Bank Europas, HSBC in London, die sagen, die verstaatlichen dann alles und davor, da haben wir keinen Bock drauf, da können wir keine Geschäfte mitmachen. Also ich finde das super, wenn die da rausgehen und das fordern zum Beispiel die Kommunisten in Griechenland.
Okay, aber die Argumentation ist, dass die Banken sagen, dann ist irgendwie alles irgendwie blöd, dann können wir nicht mehr hier schön, dann können wir den Handel nicht mehr so betreiben, wie wir das irgendwie wollen oder den Finanz... Was machen die Banken? Also ich meine, was haben die Banken auf eigentlich? Also das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, warum die Banken sagen, lass die im Euro drin.
Weil sie ihr, solange das irgendwie subventioniert wird über europäischen Rettungsfonds, über Eurobonds, was im Gespräch ist, über europäische Zentren, egal was, also das muss ja subventioniert werden irgendwie. Das wird nur gemacht, um die Guthaben der Banken zu sichern. Wenn da jetzt Geld ausgezahlt wird in Griechenland, 8 Milliarden, dann ist das 2 Minuten später wieder bei der Deutschen Bank und bei der Paribas Bank in Paris. Das geht ja, das müssen ja sofort wieder an die Privatbanken zurückzahlen. Also das sind eigentlich Hilfsprogramme für unsere Banken.
Das heißt, das bleibt also ja nicht den Griechen helfen Geld. Ist also gar nicht so, da helfe ich nicht dem Griechen, sondern ich gebe das Geld direkt irgendeiner Bank, die hier sitzt, in die Hand. Und das ist der Grund, warum Merkel die Griechen halten will, oder?
Also das ist der Grund, warum das irgendwie alle wollen. Und Deutschland hat noch das spezielle Interesse, dass Deutschland eben der einzige Staat ist in Europa, der wirklich in großem Stil davon profitiert, dass Deutschland mit sinkenden Löhnen immer billiger ins Ausland exportiert und man diesen Markt natürlich nicht aufgeben möchte. Weil wenn Deutschland und Griechenland verschiedene Währungen haben, dann sind deutsche Waren viel, viel teurer und dann werden die dort auch nicht hinverkauft. Das ist das spezielle deutsche Interesse und alle Europäer haben Interesse daran, dass ihre, also wir nicht, aber die Banken haben Interesse daran, dass ihre Guthaben gesichert werden, überall.
Und deswegen haben wir jetzt auch sowohl in Griechenland wie in Italien Banker als Ministerpräsidenten.
eine Finanzdiktatur, wie sie Rainer nicht sein könnte.
Jetzt, das war jetzt Schuldenkrise und Eurokrise oder ist die Eurokrise nochmal eine andere? Oder war das eine Schuldenkrise? Jetzt?
Der Begriff Eurokrise ist ein bisschen irreführend, der hat sich eingebürgert, aber der Euro selber als Währung an sich ist nicht in der Krise, nur das Problem ist, dass der Euro als Währung zusammenbrechen könnte, dass es den Euro irgendwann nicht mehr gibt.
Das wäre dann der Fall, wenn Griechenland jetzt anfängt auszusteigen und andere denken, ey cool, bei denen hat es geklappt, das machen wir jetzt auch. Oder,
das ist die Gefahr. Und die Gefahr besteht auch, dass die das gar nicht mehr freiwillig entscheiden.
Was war denn überhaupt mal deren Anreiz, in den Euro reinzugehen?
Also die Idee war eigentlich mit dieser Währungsunion gleiche Bedingungen zu schaffen. Also das Problem ist, wenn man verschiedene Währungen hat, dann wechseln die Verhältnisse zwischen diesen Währungen.
Und also mal geht es im einen Land irgendwie besser und dann ist das irgendwie, dann kann das gut importieren.
Ja, wenn deine Währung, du kannst gut importieren, wenn du viel Geld, wenn deine Währung viel wert ist, kannst du gut importieren, aber nicht mehr exportieren und umgekehrt.
Und diese Schwankungen wollte man innerhalb Europas, innerhalb der Währungsunion nicht mehr haben, dadurch, dass für alle eigentlich quasi ein fixer Wechselkurs an der...
Ja, und alle waren auch irgendwie scharf auf die D-Mark. Das war nicht nur die damals in der DDR, das waren die anderen später auch. Tolles Geld. Da hat man sich irgendwie was von erhofft, aber das Ganze ist ja doch deutlich, deutlich schief gelaufen. Also das geht gerade alles in die Hose.
Jetzt nochmal eine andere Frage. Also die Banken, einerseits werden die jetzt gestützt, also das heißt, ich gebe Griechenland Geld, aber Griechenland gibt es direkt wieder zurück. Andererseits hören wir immer wieder, wir müssen die Banken zähmen und dass das Ganze an der Geschwindigkeit mit der Finanztransaktionen auch stattfinden, dass das Geld halt ruckzuck irgendwie verschoben ist und das Ganze eben sehr virtuell stattfindet. Ist das dann auch Finanzkrise oder?
Also ich sag mal, was Attacta jetzt verlangt, die Finanztransaktionssteuer, das ist die alte Fastnacht, wie man in manchen Gegenden sagt. Ja? Also das ist... ist nett gemeint, gute Idee, aber geht ein bisschen an die Realität vorbei, weil die Situation ist deutlich ernster, als dass wir da jetzt noch mit einer Transaktionssteuer das in den Griff kriegen können.
Was würde das bedeuten, diese Transaktionssteuer?
Die Transaktionssteuer, das heißt einfach, dass überhaupt, wenn man Geld bewegt von einer in die andere Richtung, dass man dafür eine ganz kleine Steuer zahlt. Das ist nur deswegen sinnvoll, weil im Sekundenbruchteilen mit Großrechnern Summen in Milliardenhöhe verschoben werden auf diesem elektronischen Handel, also dieser elektronischen Börse. Das sind gigantische Summen, die da hin und her geschoben werden. Und das geht nur, weil das nichts kostet. Also sobald die dafür Geld abgeben müssen, ist das nicht mehr lukrativ, innerhalb von einer Sekunde 20 Transaktionen zu machen.
Okay, das wäre aber an sich doch für den Staat gut, wenn ich sage, hey, ihr zahlt darauf 0,1% oder was auch immer da im Gespräch ist. Und der Staat kann davon profitieren, wenn Leute schnell Geld hin und her schieben. Weil für eine reale Wirtschaft, also ich gehe jetzt mal, breche das zurück zu einem, der Malerbetrieb, der kleine produzierende Betrieb, dem bringt dieses Hin- und Hergeschiebe überhaupt nichts. Und generell ist es ja nicht produktiv, Geld hin und her zu schieben, oder?
Nee, aber es gibt ein Problem, dass zu viel Geld da ist. Aber da kommen wir ein bisschen später dazu. Die Transaktionssteuer ist nicht schlecht, keine Frage. Aber das sieht heute noch als Lösung der Probleme, sieht ein bisschen ernster aus.
Was wäre denn eine Lösung, um diese Finanz-Euro-Schuldenkrise in den Griff zu kriegen? Die ist ja nicht nur auf den Euro-Raum begrenzt oder doch momentan noch?
Also, sprechen wir jetzt, wo wir über Griechenland sprechen, über was vielleicht 2 Monate her ist und schon überholt. Also zwischendrin kam ja dann erstmal Italien. Dass da Italien plötzlich als nicht mehr kreditwürdig gilt, was Käse ist, weil da hat sich in den letzten 10 Jahren auch nichts geändert in Italien. Die sind nicht über Nacht kreditunwürdig geworden. Trotzdem sollen die 7% Zinsen zahlen, was gigantisch ist, wenn man das als Schulden hat.
Was muss Deutschland zahlen, wie viel?
2%.
Okay.
Und Deutschland ist auch immer der Vergleichswert. Also man rechnet, wenn man wissen will, wie viel eine Staatsanleihe von einem anderen Land wert ist, dann sagt man, was ist der Unterschied zur deutschen? Und weil die Deutsche hat, ist man die niedrigsten Zinsen, weil sie die sicherste ist. Das hatten wir ja, ne? Da, wo das Geld sicher ist, kriegt man wenig Zinsen, da, wo es riskant ist, kriegt man viel. Und das italienische Staatsanleihen 7% kosten, das französische 4% kosten, das hat nichts mehr mit der Staatsverschuldung zu tun. Das ist eine Bankenkrise.
Warum kosten die denn jetzt so viel? Also wir haben ja bis jetzt nur über Griechenland gesprochen.
Was kostet griechische Staatsanleihen?
Gibt es nicht mehr.
Ja, also die sind in irgendwelchen, die sind ja rabattiert, ne? Also die sind ja nur noch 20% wert. Das ist ja, also.
Die kauft eh keiner.
Ja, also es geht darum, ja, die kriegen Transfergelder, ne? Also wie Sozialhilfe. Die kriegen okay. Jetzt halt vom IWF und vom Europäischen Rettungsfonds Geld. Anders geht das nicht.
Okay, deine Frage nochmal, die war...
Genau, du hast ja, wir haben jetzt so die griechische Situation haben wir jetzt irgendwie erläutert. Jetzt sagen wir, Italien kriegt auf einmal, ist in der Situation, dass sie 7% Zinsen bieten müssen für Staatsanleihen. Also wenn sie sich Geld leihen wollen, dann kriegen sie das, leihen ihnen die Leute das nur noch, wenn Italien 7% verspricht.
Ja.
Und du sagst, das spiegelt sich aber nicht wieder in der Wirtschaftssituation Italiens. Es gibt keinen Anhaltspunkt wie in Griechenland dafür, dass man sagen würde, okay, das ist jetzt echt unsicher.
Genau, also da...
Also wäre es doch jetzt eigentlich super, wenn ich jetzt mir italienische und Staatsanleihen kaufe, weil die sind sicher, sagst du mir ja jetzt gerade, und ich kriege 7%, finde ich ja cool.
Also ich habe mal vor 2-3 Wochen mit ein paar Frankfurter Bankern gesprochen, also nicht irgendwelche Zocker, sondern so Marktbeobachter, so Volkswirte nennen die, jede Bank hat so eine Beobachterabteilung. Und die haben mir gesagt, dass eigentlich außer der Europäischen Zentralbank überhaupt niemand mehr kauft. Ja, also weder italienische noch französische noch spanische noch was weiß ich was Gold, Euro, also Staatsanleihen. Und die EZB ist eigentlich der einzige relevante Käufer auf dem Markt. Und wenn es nur einen Käufer gibt, dann bestimmt er den Preis. Hm. Und der Preis lag aber bei 7%. Also hat die EZB zugelassen, dass sie so teuer wurden. Weil keine Bank wollte das Geld, wollte die italienischen Staatsanleihen haben, nur die EZB. Und die hat sie aber nur zu 7% gekauft.
Also die EZB diktiert im Moment den Preis der Staatsanleihen, weil sie sonst keiner haben will.
Ja.
Und wie kam die EZB dann auf die Idee zu sagen, Italien bei euch mal 7%?
Die wollten Berlusconi weghaben, weil Berlusconi ein schwacher Regierungschef ist, weil er 1000 Skandale anhacken hat. Und jetzt ist er weg. Das dachte man im ersten Moment, ne, dass damit dann erledigt werde. Dann sind die aber noch höher gestiegen, als Mario Monti dann Ministerpräsident von Italien wurde. Der Druck, den die EZB erzeugt, den erzeugt sie, um die Länder zum Sparen zu zwingen.
Okay, und das führte okay. dazu? Also es ist ja quasi eine Art pädagogische Maßnahme der EZB.
Ja, dadurch haben sie einen Banker in Griechenland und einen EU-Bürokraten in Italien als Regierungschef. Man kann das auch einen Putsch nennen.
Finanzputsch.
Finanzputsch, ja.
Und also die EZB ist der einzige Käufer. Und Shop, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich frage ganz kurz, welche Interessen verfolgt die EZB? Oder wer ist da?
Also das ist jetzt natürlich ist auch so ein bisschen, wie das immer so ist, auch ein bisschen Verschwörungstheorie dabei.
Ja, klar.
Aber das war jetzt nicht irgendwer, der sich das ausgedacht hat. Ne? Also es ist wirklich so, dass die der einzig große Akteur dort sind. Jetzt muss man aber, jetzt kommen wir, glaube ich, einen Schritt weiter und kommen dazu, was diese Banken- und Finanzkrise betrifft. Die können ja nur deswegen den Preis bestimmen, die EZB, weil sonst niemand anders diese Staatsanleihen haben will. Und das ist die Bankenkrise, das ist die Finanzkrise. Dass keine Bank italienische, französische, sonstige Staatsanleihen kauft und überhaupt auch von sonst niemandem irgendwelches Geld mehr, also ihr eigenes Geld irgendjemand anders als Kredit gibt.
Das heißt, die EZB muss in ihrem Eigeninteresse des Erhalts des Euros irgendwie diese Staatsanleihen irgendwie kaufen, damit dieser Staatsanleihen-Ding für die einzelnen Länder weiter funktioniert.
Ja.
und denkt sich, na okay, wenn das schon so ist, dann, wenn wir jetzt hier irgendwie schon in Richtung Krise laufen, dann muss ich irgendwie zusehen, dass ich meinen Mitgliedstaaten, was weiß ich, Frankreich, Italien, dass ich denen irgendwie einen reinwürge oder die zur Vernunft rufe, indem ich ihnen jetzt auch irgendwie schlechte Deals auf ihre Staatsanleihen mache, hohe Zinssätze diktiere, um denen zu vermitteln, ihr müsst jetzt irgendwie zusehen.
Sparen. Ich meine, das Sparen ist doch, also jetzt kommt mein, sag ich mal, Gemeinschaftskunde John Maynard Keynes Wissen, ist ja eigentlich, wenn ich jetzt in der Krise noch spare, dann geht es doch noch mehr bergab. Das heißt, ich spare, die Leute haben weniger Kohle, die können weniger Kohle ausgeben und dann bremse ich die Wirtschaft damit noch aus. Also ich habe einerseits diese Finanzkrise und andererseits verstärke ich das doch. Also nach meinem Verständnis, wenn ich spare, ist weniger Geld und dann brummt die Wirtschaft weniger, also weniger Wachstum und dann, was steckt hinter, welches Kalkül steckt denn da dahinter? Das kann ja nicht Sinn
machen. Es gibt ein Kalkül, also es ist nicht immer nur Dummheit, wie Merkel vorgeworfen wird jetzt von so Keynesianern oder so. Ja, die ist nicht einfach nur doof, also die, oder auch die EZB ist nicht einfach nur doof, die verfolgen Interessen. So, es ist jetzt, gehen wir zurück zu Argentinien, waren wir ja schon mal. Diesen Finanzputsch, den wir da jetzt erlebt haben, den hat der IWF ja auf der ganzen Welt gemacht. Ja, deswegen ist er da auch dabei. Der IWF macht da in diesem Rettungsfonds auch nur deswegen mit, weil er weiß, wie man Staaten dazu zwingt, dass sie privatisieren, dass sie ihre Rentensysteme schleifen, dass sie Sozialausgaben kürzen. Das hat man mit anderen Staaten ja immer so gemacht. Da hat man ja auch gesagt, der, keine Ahnung, Präsident XY muss gehen, damit einer kommt, der besser spart.
Und der spart dann bei den Leuten, die ihn gewählt haben.
Ja, wenn die ihn gewählt haben. Manchmal, also mit Pinochet hat man so ein Programm auch anders durchgesetzt, ja. Also das geht auch so.
Das heißt, letztlich hilft es, also wenn man es jetzt das weiterdreht, das heißt, es kommen diese Sparzwänge dadurch, dass die Staatsanleihen so teuer sind, oder die Zinsen so hoch sind. Die Leute müssen sparen, um den Haushalt irgendwie in den Griff zu kriegen. Die sparen, das heißt, sie verkaufen staatliche Unternehmen, sie machen die Rente mit einem späteren Renteneintrittsalter und am Schluss profitiert der Kapitalismus an sich, weil er ja ein Interesse hat, dass die Sozialstaaten zerschlagen werden. Ist das, was gerade abläuft? Oder?
Ja, mit dem Problem, dass dazwischen halt eine schwere Krise ist. Ne? Also Griechenland ist aus der Rezession nie rausgekommen, die wir mal hatten, und wir waren da mal raus. Jetzt rutschen wir wieder rein. Da geht es seit 3 Jahren bergab.
Vielleicht jetzt nochmal, ich will nochmal einen Schritt zurück, weil wir jetzt schon irgendwie beim bösen Kapitalismus sind. Was ist an der Rolle der EZB oder des IWFs jetzt zu kritisieren, wenn sie eh die Einzigen sind, die das noch kaufen? Also wenn ich sage, okay, der Einzige, der jetzt noch irgendwie diese Staatsanleihen kauft, ist die EZB. Ist das doch immer noch besser als keiner. Weil wenn die EZB jetzt auch nicht da wäre, dann würde auch Italien wahrscheinlich oder Frankreich von sich aus, würden sie ja auch quasi die Zinsversprechen erhöhen auf ihre Staatsanleihen, oder? Oder was wäre, wenn die EZB jetzt, wenn es die nicht gäbe?
Also, auch das wäre nicht allzu schlecht. Wir könnten auch das mal durchspielen, dass die auch aus dem Euro rausgehen. Ja, also die können das ja auch so machen wie die Griechen. Was passieren würde, ist, das geht um Auslandsverschuldung auch. Ne? Also die brauchen ja auch Geld aus dem Ausland. Und was aber wichtig ist, sie haben ja auch viel Schulden bei ihren eigenen Banken. Wenn sie sich jetzt nicht mehr finanzieren können. Also wenn das Problem entsteht, meine Staatsanleihen kosten 7%, ich muss nächstes Jahr 500 Milliarden mir neu leihen, ja, das kann ich zu dem Zinssatz nicht, was muss ich dann machen? Ja, dann muss ich eben eine Vermögenssteuer einführen oder die Einkommensteuer erhöhen oder sonst was. Das könnte man auch machen. Die EZB finanziert ja nur, dass die weiter auf Pump ihre Staatshaushalte finanzieren.
Aha, das ist interessant. Also das finde ich, das könnte, also Alternative wäre, wenn jetzt die EZB das auch nicht kauft, dann würde Italien im Zweifelsfall hingehen und irgendwelche Steuererhöhungen machen, um irgendwo die Kohle herzukriegen.
Aus Italien selber.
Ja.
Weil die meisten italienischen Staatsanleihen haben trotzdem italienische Unternehmen oder italienische Banken oder sonst was. Das ist immer noch so.
Und mit dem System Staatsanleihen wird gesagt, okay, ihr müsst 7% auf die Staatsanleihen zahlen. Das heißt, im nächsten Jahr geben sie wieder Staatsanleihen aus und nehmen die Kohle, die sie damit kriegen, um die 7% von den anderen zu tilgen. und kommen niemals an den Punkt oder kommen erstmal, zögern den Punkt hinaus zu sagen, alles klar, was weiß ich, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuer anziehen und damit irgendwie zusehen, dass wir wieder Kohle in die Staatskasse kriegen.
Das müssten sie machen, wenn sie die Kohle nirgendwo anders herbekommen, ja.
Und das ist aber wieder. Und das wird quasi dadurch verhindert, dass sie noch weiterhin die Kohle irgendwie kriegen.
Ja, es ist für die Staaten halt einfach Schulden zu machen, ne? Also Schulden sind auch nicht prinzipiell schlecht. Also
ist im Staat die populärere Politik?
Ist die einfache für eine Regierung. Schulden irgendwo aufzunehmen, da muss man keine Steuern erhöhen. Dann macht man sich niemand zum Feind.
Ja.
Das wäre die Alternative. Auch nicht schlecht. Also finde das auch nicht falsch. Trotzdem, also die hatten halt früher einen Vorteil davon, weil früher waren ihre Staatsanleihen in Italien, waren sehr teuer, bevor die in Euro gegangen sind. Und erst als dann die Gemeinschaftswährung kam, man muss ja dazu sagen, in dieser Gemeinschaftswährung hat ja Deutschland das größte Gewicht, ne? Also haben die auch davon profitiert, dass Deutschland viel vom Euro kam aus Deutschland. Und das hat den Preis für die gesenkt. Jetzt sind die praktisch wieder auf einem Niveau, wie es, also Italien hat jetzt diese 7%, 6%, 5% Zinsen, die gab es, bevor Italien im Euro ist.
Nochmal ganz kurz, also dieses Allheilmittel, wir nehmen keine Schulden auf, sondern erhöhen bei uns die Steuern, hätte ja aber dann zur Folge, dass das Kapital das Land verlässt. Die Reichen ziehen dann irgendwo anders hin.
Dann müssten ja auch die Banken verstaatlichen, Kapitalverkehrskontrollen einführen, wie das die Griechen machen würden, wenn sie aus dem Euro gehen. Ich bin, muss das mal dazu sagen, also ich bin, seit es den Euro gibt, weiß ich nicht, aber ja, eigentlich seit es den Euro gibt, finde ich das eine scheiß Idee. Ich finde das besser, wenn die ihre eigenen Währungen hätten alle.
Also ich mochte ja immer, dass ich auf einmal irgendwie mit dem gleichen Geld einkaufen konnte. Aber ich wollte mal noch ein anderes Wort, was ja immer so als Reizwort reingeworfen wird, das sind die Ratingagenturen. Das heißt, sind die eigentlich so schlimm? Die sind einfach nur Analysten und die sagen, okay, Italien ist nicht mehr wert, zack, kriegst du ein A gestrichen. Oder?
Also das heißt ja immer die Märkte, ne? Die Ratingagenturen sagen was und die Märkte werden nervös. Das sind ja irgendwelche anonymen Mächte, die da über uns herrschen. Kapitalismus hat was mit anonymen Mächten zu tun, aber die Ratingagenturen, ja, man kann auch einen Scheiß drauf geben, ne? Das gibt's auch. Wenn die Staaten das untereinander regeln, also die Ratingagenturen, das funktioniert so, wenn da jetzt ein Land eine Topnote hat, AAA, und dann wird das runtergestuft. So, dann heißt das halt für einen Pensionsfonds, wenn da jemand seine Rente drin hat, dann steigen die da aus und gehen woanders hin, weil das dann unsicher ist. Ja? Also es gibt schon so einen Automatismus, wenn ein Land offiziell runtergestuft wird, dann gehen die sicheren Anlagen da raus. Das ist schon ein Problem.
Und das ist aber eher eine Scheindiskussion, dass man da sagt, und die Ratingagenturen, da wird immer draufgeschlagen, weil das letztlich nur so ein Mechanismus ist, des Marktes, sich so abzusichern gegen Risiko, oder?
Naja, es ist halt einfacher, auf die zu hören, als sich das selber anzugucken, ne? Also, wenn man, das ist deren Job, so, die machen das ja, und die haben zwar schon mal völlig versagt und versagen jetzt schon wieder, aber.
Man hat ja wahrscheinlich das Vertrauen darauf, wenn ich weiß, ich richte mich nach der Ratingagentur, nach der sich auch alle anderen richten, dann spare ich mir das Problem, dass meine lokalen, nationalen Ratingagenturen vielleicht zu anderen Einschätzungen kommen als andere. Ja, das wär doch dann wahrscheinlich, also wenn wir uns jetzt vorstellen, jedes Land ratet irgendwie für sich selber, dann würden ja trotzdem, gäbe es ja die automatische Tendenz, dass die Länder trotzdem darauf achten würden, was machen die anderen. Weil wenn ich das ganz anders einschätze als alle anderen, dann laufe ich ja auch Gefahr, dass ich falsch liege oder dass ich dadurch, dass alle anderen anders handeln oder andere Prämissen für ihr Handeln voraussetzen, als ich es tue, glaube ich ja Gefahr, dass meine Prognosen nicht mehr zutreffen.
Also ich sage mal, jetzt auch so aus meiner Erfahrung aus den letzten Wochen, da war eine Pressemeldung, das war eine Horrornachricht. Und diese Horrornachricht bestand darin, dass eine Zeitung gewusst haben will, also nicht bestätigt, dass eine Ratingagentur in 10 Tagen das Top-Rating für gefährdet erklärt. Also es war keine, das hört sich jetzt wirklich bescheuert an, aber genau so ist es. Die wurden nicht runtergestuft, ich glaube, das waren die Franzosen. Die wurden nicht runtergestuft, sondern es hat jemand gesagt, ich habe gehört, dass in 10 Tagen eine Ratingagentur den Ausblick auf negativ stellt. Also das ist 3 Schritte, bevor die runtergestuft werden. Das war eine Horrormeldung. Also dass die wirklich an den Lippen hängen von diesen Ratingagenturen, das ist nur dadurch erklärbar, diese furchtbare Nervosität ist nur dadurch erklärbar, dass wir in Wirklichkeit eine Bankenkrise haben. Und da müssen wir eigentlich, kommen wir jetzt auch gar nicht mehr drum rum, worüber wir jetzt sprechen, in diesen Wochen, das hat nichts mehr mit der Schuldenkrise zu tun, sondern es ist eine ausgewachsene Finanzkrise, die das gesamte Finanzsystem weltweit bedroht.
Und was wäre da, also die eine Lösung ist ja die, die wir jetzt für zum Beispiel Griechenland, die steigen aus und machen ihr eigenes Ding mit verstaatlichten Banken, Kapital, Verkehrsbeschränkungen etc. Das ist ja eine Lösung, die es da geben kann. Was gibt es noch für Lösungen, damit es nicht an die Wand fährt?
Ich würde ehrlich gesagt lieber vorher nochmal die Frage stellen, was ist eine Bankenkrise? Also was ist eine Bankenkrise und was ist eine Finanzkrise und was ist eine weltweite Finanzkrise?
Ja, das kann man jetzt nicht so. Okay, da waren jetzt vielleicht einfach nur ein paar Superlative zu viel. Wir haben im Moment das Problem, nicht mehr das Problem, dass jemand keine Staatsanleihen kaufen will, sondern dass die Banken überhaupt kein Geld mehr sich gegenseitig leihen. Und dass die Banken sogar Angst haben, sich bei der Europäischen Zentralbank Bank zu leihen. Und das sind wirklich ganz harte Krisen, ganz feste Indikatoren, dass die Krise kurz davor ist, wirklich in eine neue Pleitewelle auszuarten.
Was also bedeutet, keiner traut mehr dem anderen, alle wollen ihr Geld nur noch bei sich liegen haben, verzichten auf die Aussichten, die Zinsen ihnen versprechen und versuchen alle irgendwie die Füße stillzuhalten und den Kapitalverkehr einzustellen.
Genau.
Und das führt dazu, dass irgendwann irgendjemand nicht mehr zahlungsfähig ist von den Banken und das gibt dann meistens dann wieder so Dominoeffekte, oder?
Genau, und jetzt wird es wirklich gefährlich, weil beim letzten Mal, als das passiert ist, 2008 Lehman Brothers, da wurden die Banken ja gerettet, ne? Nicht indem ihre faulen Papiere irgendwie abgeschrieben wurden, sondern die Banken wurden gerettet, indem die Staaten alle Garantien gegeben haben.
Indem Staaten gebürgt haben für die Banken.
Genau.
Mit ihren Sicherheiten, mit den
Staatsanleihen.
Mit den Staatsanleihen.
Und jetzt sind die Staatsanleihen im Arsch. Und wer soll jetzt noch die Sicherheiten bieten?
Ah, okay. Und jetzt macht man den Hebel, der hilft dann.
Jetzt kommt der Hebel, ja.
Ist das schon die Phase, dass der Hebel versichert dann nochmal die Staatsanleihe? Oder wie, was ist das?
Also schon der Hebel war absolut bizarr, weil der Hebel ist eine Kreditausfallversicherung, das heißt auf Englisch Credit Default Swap. Und das waren die Krisen. Damit ging die Finanzkrise in den USA erst los. Ja? Und das haben jetzt gibt es Credit Default Swaps von Staaten. Der Hebel ist für den Arsch, wenn ich das mal sagen darf.
Man hat ihn auch Hebel genannt, damit man ihn nicht den Credit Default Swap
nennen muss. Genau. Okay. Ja. Es ist schön, was da für Begriffe auftauchen. Ja.
Gut, also vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was ist ein Credit Default Swap?
Brauchen wir jetzt nicht wirklich zu erklären. Also doch. Kann man ganz kurz sagen, ich weiß nicht, jemand, der sich irgendwie ein neuen Computer kaufen will oder ein neues Auto und sich einen Kredit holt, der darf ja sein Kreuzchen machen. Wenn er arbeitslos wird, wird er kreditversichert und das kostet dann aber nochmal 2% Zinsen mehr. Das ist auf jedem Kreditantrag irgendwie drauf. Manche Banken verlangen das auch, dass man zusätzlich zum Kredit noch eine Versicherung abschließt, wenn ich tot bin oder arbeitslos, dann muss ich den Kredit nicht mehr abbezahlen oder meine Erben sind befreit oder sonst was. Das kostet nochmal einen Aufschlag. Und genau das ist eine Kreditausfallversicherung und das soll auch der Hebel sein. Da sagen dann die europäischen Staaten, ein bisschen Geld haben sie ja noch, sagen dann ja, okay, ihr investiert jetzt in griechische, portugiesische, keine Ahnung was, Staatsanleihen und dafür versichern wir euch zu 20%. Dann kriegt ihr 20% wieder, wenn da jemand pleite geht.
Und diejenigen, die diese Versicherung anbieten oder wer auch immer so eine Versicherung anbietet, kann das nur so lange machen, wie der größere Teil dessen, was sie da versichern, letztendlich doch gezahlt wird.
Ja, also ich kann ja die gesamte Idee
einfach. Was passiert denn, wenn die ausfallen? Mit was wird das dann gezahlt? Mit
also, den Staatsanleihen? Wir können das wirklich beiseite schieben, weil, okay. Weil das passiert sowieso nicht. Es kauft ja keiner. Es geht ja keiner darauf ein. Keiner lässt sich von Staaten, die pleite sind, Garantien dafür geben, dass er ein bisschen von dem Geld zurückbekommt, wenn. Also, vergessen wir es.
Keine Bank macht das mit, oder?
Das macht niemand mit. Die IWF-Chefin ist jetzt mittlerweile schon nach Argentinien, kommen wir wieder zu Argentinien gereist und hat gesagt, gebt uns Geld für den Euro. Ja? Dass wir
okay, und da.
Also die war auch in China und im Rest Lateinamerikas. Sie macht eine Tingle-Tour. Die ist gerade auf Battle-Tour. Christine Lagarde, Merkel hat sie heute gelobt. Ja.
Dafür, dass der Euro gerettet wird, oder was? Nee, nicht der Euro. Dass die Banken versichert werden.
Ja, also das ging um diesen Hebel. Also jetzt nochmal, um den Hebel nochmal ganz kurz zu erklären. Der Hebel bedeutet, ich kaufe eine italienische Staatsanleihe, ja, zu 100%, so, und dann sagt mir der Fonds, der Europäische Rettungsfonds, ja, okay, wenn deine Staatsanleihe flöten geht, dann kriegst du 20% von uns. Okay. Hast immer noch ein Ausfallrisiko von 80%, macht keiner.
Okay, der Hebel ist also für den Arsch.
Hebel ist für den Arsch.
Kleiner Hebel.
Ausgehebelt.
Ausgehebelt.
Okay, also blöde Idee. Und jeder, der irgendwie ein bisschen Acht auf sein Geld gibt, geht irgendwie, wenn da irgendwo schon ein Hebel mit dran ist, denkt sich jeder so, ey komm, lass. Ja. Wenn die schon mit so einem Quatsch irgendwie meinen, mir irgendwie einen Anreiz geben zu wollen, dann lasse ich es lieber sofort sein.
Ja, das ist was. Das ist für nicht kreditwürdige arme Berliner. Den dreht man sowas an. Aber ein reicher chinesischer Nationalbank macht das nicht. Nee.
Okay, also die Chinesen, die haben da überhaupt keinen Bock drauf. Also was ist denn jetzt um diese Bankenkrise, die ja doch handfester werden kann oder schon ist, um die in den Griff zu kriegen? Also wie könnte sich denn der Kapitalismus über die Zeit retten?
Also er rettet sich immer über die Zeit, wenn er nicht durch eine Revolution hinweggefegt wird. Ja? Aber er kommt in Schwierigkeiten. Gehen wir nochmal jetzt zum aktuellen Szenario. Also wir haben ja schon festgestellt, die Banken leihen sich gegenseitig nichts. Ne? Und dann hast du völlig recht. Geht irgendwann irgendjemand pleite und dann bringt das die anderen ja in noch größere Schwierigkeiten. Das heißt, es gibt eine Kettenreaktion. Und das Problem bei einer Krise ist ja, dass nicht nur irgendwelche Blasen platzen, sondern dass auch Leute pleite gehen, die eigentlich ein relativ gesundes Konto haben. Ne? Also man kann das auch wirklich, hast du nicht, glaube ich, nochmal einen Handwerker erwähnt? Oder wenn der Handwerker nicht bezahlt wird von seinem Kunden, ja, dann geht er auch irgendwann pleite, obwohl seine Arbeit in Ordnung ist, hat alles gut gemacht, ja, sein Laden läuft, Kosten sind in Ordnung, aber wenn er nicht bezahlt wird, dann kann er irgendwann selber seine Rechnung.
Und genau aus der Rationale leiht dem Handwerker dann irgendwie keiner mehr Geld oder investiert keiner mehr in die Aktien des Handwerkers, weil er Angst hat, dass vielleicht auch der Handwerker kein Geld mehr kriegt. Also vielleicht jetzt verglichen mit, ich kaufe keine Mercedes-Aktien mehr, weil ich Angst habe, dass die Leute ihre Mercedes nicht mehr bezahlen können.
Genau.
Also quasi das Misstrauen an einer Stelle irgendwo in ausreichendem Maße gesät, pflanzt sich durch alle finanziellen Kanäle irgendwie fort und keiner traut mehr irgendjemandem.
Ja, und jetzt sind wir aber halt auf einem. Jetzt sind wir allerdings irgendwo angelangt auf irgendeiner Ebene, also eine Krise, die so allgemein ist und so umfassend und so gefährlich. Also es ist ja nicht so, dass da nur die Banken pleite gehen, sondern es gibt dann auch keine Kredite mehr für Investitionen zum Beispiel. Also das heißt ja auch, dass die Industrie dadurch dann geschädigt ist.
Dann geht alles kaputt.
Ja, also Siemens zum Beispiel hat sich jetzt eine Banklizenz gekauft, ja, damit sie selber sich bei der EZB Geld leihen können, weil sie von den Banken nichts mehr kriegen.
Ach so, das machen jetzt die großen Konzerne, dass sie selber Bankenlizenzen sich holen, damit sie irgendwie an Geld rankommen.
Und im Moment zahlen halt nur die Notenbanken. Und das war diese Woche die Nachricht von der angeblichen Geldschwemme, absoluter Schwachsinn, ja, also den Begriff Schwemme zu verwenden, wenn davor eine Woche vor hieß es, der Geldmarkt ist ausgetrocknet. Und dann heißt diese Woche, es gibt eine Geldschwemme. Ja. Die haben einfach nur, die Zentralbanken haben halt in den wichtigsten Industrienationen und auch in China, haben ihr Geld billiger gemacht, damit das in den Markt reinfließt. Einen Tag später hieß es schon, der Effekt ist verpufft.
Was heißt Geld billiger gemacht heißt?
Geld billiger. Eine Zentralbank, wenn eine Zentralbank Geld verleiht, dann verlangt sie dafür Zinsen, wie jede andere Bank auch.
Das ist der Leitzins.
Das ist der Leitzins. Und wenn man den senkt,
dann gibt es mehr Geld.
Dann gibt es mehr Geld, weil es billiger ist. Aber auch das ist kein Patentrezept. Also das hilft. Das ist richtig, was sie machen. Das müssen die machen. Aber wenn der Motor kein Benzin mehr hat, dann brauchst du auch nicht ölen. Ja? Also das ist irgendwie, also dann.
Und dieses Benzin ist das Vertrauen. Und das Vertrauen ist weg.
Nee, also die Krise ist tiefer. Die Krise ist tiefer. Also das, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, ist, wie das alles so entstanden ist, wie sich das entwickelt hat über die letzten 1-2 Jahre. Aber dass es dann so weit kommt und zweimal hintereinander, ja, also 2008, jetzt 2011, solche Kreditklemmen, das ist sehr ungewöhnlich. Also das passiert, das war zuletzt 1929 so, dass wir so schwere Bankenkrisen hatten.
Das heißt, wie geht das jetzt weiter? Also wenn das jetzt weiter mit Hebeln und ähnlichen, sagen wir mal, eher nutzlosen Werkzeugen bearbeitet wird, gibt es eine Krise, die dazu führt, dass die Wirtschaft, also dass eben der unser Malerbetrieb, ja, dass der davon betroffen ist und auf einmal geschädigt wird, obwohl er eigentlich alles richtig gemacht hat.
Ja.
Und dass wir dann eine weltweite Wirtschaftskrise kriegen.
Also die ist ja schon sicher.
Okay.
Das ist das Problem. Also weil es so kompliziert ist und das niemand erklären kann, ich kann das ja auch nicht richtig erklären, aber weil das so kompliziert ist, bekommen das viele einfach nicht mit. Es ist, alle, die sich mit Konjunkturforschung beschäftigen, offizielle Institute, halboffizielle, die sagen, alle 2012 wird es eigentlich zumindest in Europa kein Wachstum geben. China hat das erste Mal seit 3 Jahren irgendwie einen Monat lang kein Wachstum gehabt. Es ist sicher, fast sicher, also sicher kann man sich nie sein, aber es ist fast sicher, dass schon jetzt eine Rezession eingesetzt hat und diese Rezession sich weit ins nächste Jahr hineinzieht. Das ist auch komisch. Eine Konjunkturkrise, die kommt so alle 7 Jahre, 10 Jahre, sagt man. Jetzt kommen aber 2 Konjunkturkrisen direkt hintereinander. Da gab es mal, wenn ich das mal ganz kurz einwerfen darf, da gab es mal so eine Diskussion, das war auch eine Fachdiskussion, die Double Dip Recession oder der W-Verlauf und U-Verlauf einer Krise, ganz komische Diskussion. Man hat aber schon beim letzten Mal bei dieser schwersten Wirtschaftskrise seit 1929, waren sich ziemlich viele Forscher sicher, dass die Krise eine Erholung erfahren wird, aber dass es dann nochmal bergab geht. Und die Konjunktur geht bergab. Das wissen wir, das können wir messen. Und dazu kommt eben aber nochmal so eine Finanzkrise. Und diese Krisen verschärfen sich gegenseitig. Und sie kommen innerhalb von 2 Jahren hintereinander. Und es gibt keine Staaten mehr, die diese Krisen abfangen können. Also wovor wir stehen, das ist meine Befürchtung, dass wir in eine langanhaltende Depression rutschen. Damit meint man Wirtschaftskrisen, die sich fast ein Jahrzehnt hinziehen können. Japan erlebt sowas schon seit fast 20 Jahren. Die USA sind faktisch in einer Depression. Ich war in Detroit, Motown, der Stadt der Autos. Das ist eine Geisterstadt. Ich sehe ziemlich schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht nicht gut aus. Und da kann man auch irgendwann nichts mehr gegen machen, weil das hat was mit dem Kapitalismus zu tun, wie der funktioniert. Es ist einfach so, im Kapitalismus kann man sehr viel produzieren. Dann hat man irgendwann Kapital, das man nicht mehr investieren kann, dann häuft man Kapital an. Aber die Menschen haben nicht genug Geld, um das alles aufzusaugen. Und diese Krisen kommen immer wieder. Nur sind sie mal verschieden schwer. Und diesmal ist es sehr extrem schwer, behaupte ich.
Okay, da hatten wir jetzt das Mittel des Hebels, was wir noch hier auf dem Zettel haben, ist Eurobonds. Das war dieses Wort, das war irgendwie so ein wildes Ding. Ja? Einige meinten, er muss unbedingt Eurobond und andere sagten, nee, kein Eurobond.
Also, was ist das? Ich denke immer nur an James Bond, aber das ist was ganz anderes.
Ich glaube, das ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann.
Also erstmal, der Will kann jetzt abschalten, aber wir kaspern jetzt
nee, überhaupt kurz. Nicht. Jetzt wird es überhaupt erst interessant. Ich finde das sehr gut.
Aber wir können jetzt noch was durchkaspern und das muss man vielleicht doch, sollte man auch vielleicht auch tun. Weil das
nee, hier wird nicht abgeschaltet.
Nee. Die Quote muss gehalten werden. Nee, Eurobond, also ich habe es immer wieder gelesen, gehört, es wird immer darüber geredet, Diskussion und Eurobond.
Das wird super spannend.
Was ist Eurobond?
Ein Eurobond, ja, also kurz vorausgeschickt, ne? Also was wir noch überhaupt nicht behandelt haben, ist ja, was Merkel und Sarkozy und Merkozy und was weiß ich, was wir alles das machen. Stimmt, und die Politik ist ja völlig in Raserei und hat jeden Tag andere Ideen und wissen nicht, wie sie da hinterherkommen. Und das, also ich habe gesagt, sie werden das nicht mehr stoppen können, das ist meine Meinung. Ich denke auch, ich hoffe auch, dass der Euro zerbricht, weil das einfach, also mit dem Einkaufen ist die eine Sache, aber du fährst auch nur zweimal im Jahr in Urlaub und brauchst das. Ne? Also dafür müssen nicht eine ganze Ökonomie wie Griechenland im Chaos versinken, und damit du da nicht dein Geld umtauschen musst.
Mit dem Schafskäse und 40 Euro zahlen kann.
Und wenn die Drama ist, wird der Schafskäse billiger. Also ja.
Und der Tourismus, also das ist super.
Griechenland ist echt schönes Land.
Okay. Eurobond.
Was ist das?
Eurobond.
Werde ich demnächst mit meinem Eurobond einfach.
Ja, also es ist ähnlich gewagt wie der James Bond. Also es ist, die Idee dahinter ist eine nette Idee, die aber auch nicht wirklich durchdacht war, als sie aufkam. Also man hat ja gesagt, okay, die Deutschen zahlen nur 2% Zinsen, die anderen zahlen, damals haben die noch nicht 7 gezahlt. Es war übrigens mal ein Skandal, dass Griechenland 5% zahlen musste. Ne? Jetzt sind wir so weit, dass Italien 7 zahlt. Die Idee war damals, als sie aufkamen, okay, die zahlen so hohe Zinsen und wir zahlen nur 2%, wenn wir das jetzt alles zusammenwerfen.
Ah, okay.
Und wir ja den größten Anteil haben als Deutsche, dann ist der Durchschnittszins zwar höher als der Deutsche, aber für alle anderen deutlich billiger.
Das heißt, war die Idee dahinter. Macht einen Durchschnittswert und dann haben wir 3.
Ja.
Statt 2.
Genau, oder 2,5 oder so. Deutschland war dagegen, weil es teurer geworden wäre. Ja. Hinter dieser netten Idee steckt was eigentlich ziemlich Dramatisches, und das hat Merkel heute auch gesagt in ihrer Regierungserklärung. Was das, die Bedeutung davon ist, wenn alle zusammen Staatsanleihen nehmen, also wenn sich alle zusammen Geld leihen, ja, dann ist es ja so, dass jedes Parlament, der Bundestag, beschließt einen Bundeshaushalt. Und in diesem Bundeshaushalt ist eine Neuverschuldung drin. Ja? Mhm. Das heißt, Deutschland nimmt Schulden auf. Wenn die das jetzt in ganz Europa gleichzeitig machen, wie will man das regeln?
Also wie man dann das Geld, was da reinkommt, wie verteilt man das unter den Ländern und wer muss dann wie viel zurückziehen?
Ja, also wo wird dann entschieden, wer wie viel von dem Geld aufnimmt, und dann kommen ganz windige Konstruktionen und dann werden da extra Banken für gegründet. Und also das ist irgendwie alles relativ unklar, und dann kommt halt Schäuble und sagt, ja, wir brauchen eine Fiskalunion. Das ist auch wieder so ein Begriff wie der Hebel, das den auch erstmal keiner versteht. Ja. Also wenn man gemeinsame Schulden macht, dann muss man eigentlich auch gemeinsame Haushalte machen. Ja. Also was bringt das, gemeinsame Schulden zu machen, wenn man nicht gleich hohe Verschuldungsquoten im Staatshaushalt hat? Und das Problem dabei ist, wie gesagt, ist ziemlich kompliziert. Da sind auch viele am Anfang gar nicht durchgestiegen. Gauweiler war es klar. Also das Problem dabei ist, dass dann der Bundestag gar nicht mehr entscheiden kann, wie viel Geld er ausgeben darf. Und das ist das wichtigste Recht, das ein Parlament hat. Das
Budget. Das heißt, es würde dann von der Fiskalunion oder von Eurobond oder der Europäischen Kommission festgelegt, wie viel Geld welches Land im Haushalt hat?
Das muss man ja irgendwie regeln, und das versuchen die jetzt auch durchzusetzen in Europa, dass die Idee ist, die Schäuble hat, dass der EU, so hat man mir das erklärt, dass der EU-Währungskommissar ein Vetorecht hat bei Haushalten.
Okay, das würde dann also nochmal die Macht mehr nach Europa verschieben.
Das heißt, bei der größten Souveränität des Parlaments hätte dann auf einmal ein Eurokommissar ein Vetorecht.
Ja. Und dann muss man das so lange hinbiegen, bis er nicht mehr Nein sagt. Und das ist auch eine Finanzdiktatur.
Ja, weil die einzelnen Staaten nicht mehr souverän entscheiden können, was sie
machen. Nicht mehr souverän. Und das nennt man Volkssouveränität. Ne? Also man muss ein bisschen zurückgehen. Da gab es irgendwie jahrtausende lange Kämpfe, und dann hat der König endlich mal ein Parlament zugelassen, und dann durften das ein paar Leute wählen. Und die einzige Macht, die sie hatten, weil er nicht mal den Krieg, Kriegserklärung hat er auch selber gemacht, hat er den Regierung hat er selber gemacht. Das Einzige, was das Parlament machen konnte, war ihm die Kohle zu streichen. Also mit dem Budgetrecht haben die Parlamente, als sie entstanden sind, den König kontrollieren können. Und das war das einzige Mittel, das das Volk hatte, den König zu kontrollieren. Und dieses Mittel sollen wir jetzt aufgeben für einen EU-Währungskommissar. Ich weiß,
das heißt, das wäre dann der neue König?
Das wäre der König von Europa, ja.
Ja, vielleicht ist das... Aber für mich wäre es trotzdem jetzt irgendwie...
Und die Frage ist halt auch, wer sagt ihm, was er machen soll? Ja, und ich denke nicht, dass Verdi, die finden das toll, aber ich glaube nicht, dass er seine Empfehlungen vom Europäischen Gewerkschaftsbund nimmt, sondern doch eher vom Europäischen Runden Tisch der Unternehmer.
Denkbar. Trotzdem frage ich mich jetzt, wenn das eh die gleiche Währung ist, ist es ja schon eigentlich komisch, dass es überhaupt unterschiedliche Länder gibt, die irgendwie unterschiedlich finanzstark sind, aber irgendwie eine Währung haben und dann zu unterschiedlichen... Also eigentlich wäre es so auf Anhieb ja vielleicht erstmal die logische Konsequenz zu sagen, wenn man gemeinsame Währung hat, dann hat man auch gemeinsame Anleihen. Also so vom Prinzip her, ja, bevor, weil nämlich sonst doch genau das passiert, dass jeder, der Euro haben will, sich die im Zweifelsfall Euros haben will und nicht griechische.
Du hast da recht. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, woran der Euro dann, ich sage das jetzt einfach mal, man kann, also das ist natürlich so eine persönliche Meinung, aber das ist das, wo ich mir vorstelle, dass der Euro dann daran zerbricht. Also es gibt eben dieses Interesse, also es gibt diese Notwendigkeit eigentlich, dass alle Schulden vergemeinschaftet werden müssen, ja, dass dann aber jeder demokratischen Kontrolle entzogen ist. Und das sind widerstreitende, ach Gott, das ist ein bisschen kompliziert, bin ich jetzt nicht ganz auf der Spur. Also es ist kannst du deine Frage nochmal wiederholen? Das ist, glaube ich, das Einfachste.
Also Situation, ich habe keine Ahnung und sehe irgendwie, okay, Deutschland, Frankreich, Italien, Griechenland haben eine gemeinsame Währung. Diese Währung ist irgendwie, da gibt es eine zentrale Bank, die diese Währung emittiert.
Ja.
Und plötzlich kann ich, also bei jeder anderen Währung ist das doch so, wenn ich jetzt sage Yen, dann gibt's chinesische Staatsanleihen. Wenn ich sage, Yen ist
japanische.
Ja. Wenn ich sage, ich will jetzt irgendwie Pfund haben oder Dollar haben, dann gibt's immer ein Land und eine Volkswirtschaft, auf die sich diese Währung bezieht.
Ja.
Und beim Euro ist das so, da kann ich sagen, will ich mir den jetzt aus Griechenland oder Italien oder aus Deutschland, was für einen Euro will ich jetzt haben? Trotzdem ist es irgendwie der gleiche Euro. Also ist doch eigentlich vorprogrammiert er sich dann dass man dann irgendwie anfängt, da gegeneinander auszuspielen innerhalb dieser Währung. Es gibt ja in den USA jetzt auch nicht die Kansas Bundesstaatsanleihe und die Florida Bundesstaatsanleihe.
Also die es gibt Landeszentralbanken, es ist alles nicht so wichtig. Also, du hast recht. Ja, also da gibt es eine Fed, die Federal Reserve,
ja.
Die macht das. Und das, was du jetzt ansprichst, ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Euro scheitern wird.
Warum diese Idee irgendwie Quatsch war.
Also eigentlich ist es ein Wunder, dass es so lange funktioniert hat, wenn du so rumsiehst, wenn du das so formulierst.
Das heißt, der Euro würde nur funktionieren, wenn die Europäische Union tatsächlich sowas wäre wie die USA, also wenn da oben drüber was zentral ist. Ein
Einheitsstaat, ja. Und wir, aber dafür können sich manche erwärmen. Ich glaube, die Grünen wollen das jetzt. Ich finde das nicht sehr attraktiv, weil wir haben unsere Erfahrungen mit der EU gemacht. Wir wissen, wie die zum Beispiel irgendwelche Dienstleistungsrichtlinien machen, wie die halt also deregulieren ohne Ende. Und ich könnte mir nicht vorstellen, wer dafür sorgen kann, dass in Europa demokratische Verhältnisse herrschen. Ich denke eher, dass die bessere Lösung ist, das so zu machen wie in Griechenland. Oder vielleicht passiert das jetzt auch in Italien, dass die Leute sagen, pass mal auf, wir wollen jetzt unsere Souveränität zurück.
Weil es eine Chance bietet, dass eben einzelne Länder auch selbst über ihr Schicksal bestimmen können oder irgendwie selber einen Sozialstaat haben können, wie sie
weil
ihn
es
haben
kein wollen. Weil ganz einfach, es gibt kein einheitliches Europa. Das muss man einfach mal sagen. Also es gibt keine, natürlich fühlt man sich in Afrika oder Amerika als Europäer. Aber solange also so das Europa, das wir kennen und das wir jetzt auch nicht von morgen auf übermorgen mit irgendeinem Vertrag verändern können. Da wird es immer so sein, dass bestimmte Länder andere Länder dominieren.
Gut, aber ist das nicht innerhalb eines Staats auch schon so? Also ich versuche das jetzt gerade so runterzubrechen. Was wäre denn, wenn jetzt einfach Bayern oder Baden-Württemberg nächstes Mal sagt, hör mal, pass mal auf, wir wollen hier aus Deutschland raus.
Also ich bin Badener, warum nicht?
oder ein armes Bundesland sagt, nee, wir machen jetzt hier den, was gibt es ja auch schon so lokal, also, was weiß ich, den NRW-Taler oder so.
Den Berlin-Taler wird nichts wert sein. der Drachme Deutschlands. das heißt, also die Lösung, die du vorschlägst, oder die wäre, dass die Länder sich, dass die ihr eigenes Ding machen, wie was wir vorher als Option hatten.
Also sie sind halt nicht mehr in diese Zwänge eingebunden. Sie können halt, also niemand kann jetzt mit Deutschland auf Augenhöhe in dem Sinne, also Griechenland kann nicht mit Deutschland auf Augenhöhe konkurrieren, das geht nicht wegen der Größe, aber zum Beispiel die Franzosen, die sind jetzt in einer ganz beschissenen Situation, weil die Deutschen wollen einfach nicht bürgen, ne? Die Franzosen brauchen das aber und die sind jetzt halt auch in so einer ganz, ganz schwierigen Situation. Machen sie jetzt mit den Deutschen oder gehen sie zu den anderen und alle sagen nein und das war's. Also ich gehe davon aus, dass das auseinanderfliegt, gerade weil eben diese Finanzkrise sich auch so schnell noch entwickeln wird, dass die Politik da nicht mehr nachkommt. Diese ganzen Vertragsänderungen, die vorhaben, die Merkel will das in einem halben Jahr durchziehen, ist absolut irrsinnig. Ist
schon vorbei, oder was?
Da gibt es den Euro schon gar nicht mehr. Also, oder was anderes passiert. Also die Entwicklung, die jetzt einsetzt, die kann zum Beispiel nur dadurch gelöst werden, dass die EZB Geld druckt ohne Ende. Geld drucken ist ja nicht schlimm, wenn keins da ist. Ja? Also, beziehungsweise wenn es gehortet wird. Also das Geld. Es ist schon sinnvoll, jetzt Geld zu drucken. Und das macht die EZB auch. Die hat schon 200 Milliarden an Staatsanleihen aufgekauft. Und end counting, das geht weiter. Also die ganzen, das haben auch alle heute im Bundestag gesagt, also Merkel, was erzählst du gegen EZB-Intervention? Das passiert doch die ganze Zeit. Und deswegen werden diese Eurobonds, und das wird alles, denke ich, wird nicht mehr kommen. Weil die Staaten als Bürger, das funktioniert nicht mehr. Deswegen macht das jetzt die Zentralbank. Aber die kann halt auch irgendwann scheitern. Dann ist
der Ofen aus.
Der Ofen ist nicht aus. Das glaube ich nicht. Also dieses System ist sehr überlebensfähig, aber es wird natürlich eine schwere Krise, auf die wir jetzt zusteuern. Wir erleben das jetzt so gerade.
Ja, vielleicht ist das auch ein ganz schönes Schlusswort, eine schwere Krise und wir sind live dabei. mal gucken, was passiert. Also,
hast du noch ein paar Anlagetipps?
Gib's mir.
Ja, das war die 7. Folge von Metro Laut. Diesmal mit dem Thema Castor und Finanzkrise. Die hängen jetzt nicht so eng zusammen, aber ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, super. Ich freue mich über diese Folge. Ich fand sie sehr interessant. Und wer es nicht verstanden hat, ja, Pech. Einfach nochmal hören. Weil wir können, sollen wir ehrlich sein? Ja, wir sind ehrlich, ne? Wir haben jetzt, das ist jetzt die dritte Aufnahme, die wir machen, weil wir zwei Anläufe gebraucht haben, um es irgendwie von John und meiner Seite so zu stricken, dass wir irgendwie die richtigen Fragen stellen und das irgendwann selber halbwegs checken.
Ja, nicht schweif zu oft ab. Aber na gut, genau, hört es euch nochmal an. So mal kurz zurückspulen, Märkchen machen. Ne?
Okay, und damit zurück ins Internet.
Ciao.
Ciao.
Jetzt super.